nur möglicherweise, sondern tatsächlich hinter mir die Jahreslosung für das Jahr 2025. Es wurde schon angesprochen, was das Thema ist. Prüfet alles und behaltet das Gute. Im Februar 2022 wurde diese Jahreslosung für das Jahr 2025 bekannt gegeben. Das ist normal, das wird lange vorher besprochen. Wie seit 95 Jahren andere Jahreslosungen war sie durch die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen, so nennt die sich, seit 1970 ausgewählt worden. Die Jahreslosungen sind entstanden mit den sogenannten Bibelleseplänen. Nach dem Ersten Weltkrieg begann der Reichsverband der evangelischen Jungmännerverbände, Verbünde, so hieß das damals, Vorgänger des heutigen CVJM, Christlicher Verband junger Menschen inzwischen. Als ich im CVJM war, war es noch junger Männer, aber die Frauen hat man dann irgendwann auch zu Menschen zugelassen. Deswegen ist das dann größer geworden. Dort wurden Bibellesepläne an Jugendliche verteilt. Sie sollten durch regelmäßiges Lesen die wichtigsten Texte der Bibel kennenlernen. Die erste Jahreslosung wurde 1930 zusammen mit 12 Monatslosungen, das haben wir eben gehört, die gibt es auch, herausgebracht. Die Idee dabei war, dass die Monate und das Jahr immer unter einem bestimmten biblischen Thema stehen sollten. Die Jahreslosung des zurückliegenden Jahres, darauf wurden wir schon angesprochen und die hängt auch hier an eurer Wand. Ich weiß nicht, ob da irgendwann eine andere hinkommt, denn es ist eine tolle Jahreslosung, die wir im letzten Jahr hatten. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Jahreslosung für 2024, also das zurückliegende Jahr, wurde bereits 2021 festgelegt. Auch damals konnte niemand ahnen, dass sie in eine Zeit hineingesprechen würde, in der das Weltgeschehen immer mehr von Krieg und Terror bestimmt wird. Das hat sich ja bis in dieses Jahr hinein leider nicht geändert. Dass es jedes Jahr eine Jahreslosung gibt, scheint so traditionell wie die Herrnhuter Losungen aus dem 18. Jahrhundert. Dabei war das erst einmal ein Akt des zivilen Ungehorsams gegen den Nationalsozialismus. Nicht die Herrnhuter Losungen, sondern die Jahreslosungen, die man dann genommen hat. Diese hochpolitische Erfindung stammte von Otto Riedmüller, ein evangelischer Theologe, Pfarrer, der von 1889 bis 1938 lebte. Er erfand im Jahr 1930 die Jahreslosung. Riedmüller starb 1938 im Alter von 50 Jahren. Sein Sohn Helmut Riedmüller schrieb über den frühen Tod seines Vaters: Am 19.11.1938 ging er, noch keine 50 Jahre alt, ein in die Herrlichkeit Gottes, die er ein Leben lang verkündet hatte. Vor einer normalen Gallenoperation hatten ihm die Ärzte Gesundung und Weiterarbeit verheißen. Er starb an gebrochenem Herzen, weil es ihm nicht gelungen war, die ihm anvertraute evangelische Jugend vor der Vereinnahmung durch die Nazis zu retten. In dem Sinne vielleicht etwas, was bis heute so sein kann, wenn wir in unsere Welt und auch in unser Land hineinschauen. Die Gefahr, die von der immer einflussreicher werdenden, sich ausbreitenden nationalsozialistischen Ideologie ausging, wurde nur von wenigen erkannt. Ich frage mich, ob es da wohl Parallelen zur Verharmlosung rechter Gruppierungen, Parteien unserer Zeit gibt. Otto Riedmüller war einer von denen, die frühzeitig das wahrnehmen, was kommen könnte, und leider kam. 1928 wurde er zum Leiter des Evangelischen Reichsverband weiblicher Jugend, ist das damals, im Burkhardthaus in Berlin-Dahlem berufen. Stellte er den NS-Schlagworten mit Jahreslosungen, Monatssprüchen, Monatsliedern und sogenannten Zielsätzen, Bibelverse und andere Texte entgegen. Die erste Jahreslosung für 1930 war aus dem Brief des Apostels Paulus an die Christen in Rom: Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus nicht. Die Jahreslosung 2025 kommt aus der Feder von Paulus, dem Apostel Paulus, und lautet: Prüft alles, behaltet das Gute. Sie stammt, das hast du schon gesagt, aus dem 21. Vers des 5. Kapitels des 1. Thessalonicher Briefes. Paulus appelliert in seinem Text, tolerant zu sein. Er wünscht sich eine offene Gemeinde, die Verständigung sucht. Aus dem Vers prüft alles und behaltet das Gute spricht eine große Gelassenheit. Hier hinter mir seht ihr, nicht ich, ich sehe es gerade nicht, ein Bild der Künstlerin Stefanie Balinger. Ihre Bilder, manches andere mehr, wird in einem kleinen evangelischen Verlag in unserem Nachbardorf im Westerwald hergestellt. Renate Karnstein, eine Autorin, die Texte von Stefanie Balinger auslegt, schreibt dazu: Es zeigt die Vielfalt der Menschen, die mit Gott leben. Einige Steine liegen auf dem Siebboden, andere sind durchgefallen. Die Edelsteine schimmern, die einen, viele der gräulich schwarzen sind bereits durch den Gitterboden gefallen. Prüft alles und behaltet das Gute, meint sich vor Neuem, Ungewohnten nicht zu fürchten und es dann vorschnell durchs Raster fallen zu lassen. Es ermutigt, alle erst einmal anzuschauen, gewissenhaft zu prüfen, miteinander im Gespräch zu bleiben. Ich finde, das ist eine große Herausforderung. Was meint Paulus damit? Da heißt es in 1. Thessalonicher 5, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet. Dann der Text der Jahreslosung. Wie können wir alles auf den Prüfstand stellen? Nur das Gute behalten. Schreiben kann man das gut, aber wie macht man's? Zuerst einmal, der zur Jahreslosung ernannte Vers wird in 1. Thessalonicher 5,22 ergänzt. Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein. Welcher Gestalt er auch immer an euch herantritt. Vielleicht ist es gut, erstmal zu schauen, wem Paulus das eigentlich gesagt bzw. geschrieben hat. Thessaloniki war ein multikulturelles, multireligiöses Zentrum. Paulus spricht gegenüber den Christen dieser Stadt auch von Verfolgung. Da heißt es: Ihr wart sogar bereit, Verfolgungen auf euch zu nehmen, Geschwister, und seid damit dem Vorbild der Gemeinden in Judäa gefolgt, die sich wie ihr zu Jesus Christus bekennen. Denn ihr hattet durch eure Landsleute in gleicher Weise zu leiden, wie die Gläubigen von Judäa durch ihre Landsleute. Es war nicht leicht, Thessaloniki als christliche Gemeinde zu existieren. Im gleichen Brief, im 1. Thessalonicher Brief, 4. Kapitel, schreibt Paulus, dass euer Verhalten untereinander von Liebe bestimmt sein soll. Da werden wir praktisch das letzte Jahr zurückgeführt oder in die Jahreslosung dort, brauchen wir euch nicht zu schreiben. Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Und das befolgt ihr ja auch gegenüber allen Geschwistern in ganz Mazedonien. Dort war Thessaloniki. Trotzdem möchten wir euch eindringlich bitten, Geschwister, lasst eure Liebe zueinander noch stärker werden und setzt es euch zum Ziel, ein geordnetes Leben zu führen, euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und selbst für euren Lebensunterhalt zu sorgen. Wenn ihr das tut, wir haben euch ja schon früher dazu aufgefordert, werden euch die, die nicht zur Gemeinde gehören, achten, ihr werdet niemand zur Last fallen. Unter der Überschrift Bedeutung der Jahreslosung schreibt Dr. Tobias Feix, Rektor an der CVM-Hochschule in Kassel, Folgendes. Die Jahreslosung fordert zur bewussten Prüfung aller Eindrücke, Ereignisse und Aussagen auf, um das Gute zu bewahren. Sie betont geistliche Reflexion, die aktive Unterscheidung zwischen Gutem und Bösen im Licht des Glaubens, Freiheit durch Loslassen, die Befreiung von festgefahrenen Denkmustern, Vorurteilen und unreflektierten Traditionen, um Raum für das Wirken des Heiligen Geistes zu schaffen. Gemeinschaftliche Verantwortung. Die Prüfung soll nicht isoliert, sondern gemeinsam innerhalb der Gemeinde. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das muss ich erst einmal für mich klären. Ich sehe darin eine kontinuierliche Herausforderung. Ich sollte meine Ansichten, meinen Glauben und die Art, ihn zu leben, immer wieder auf den Prüfstand stellen. Ich habe damit nicht aufgehört, als ich dann irgendwann berentet wurde. Sondern das geht weiter. Ich sollte Entscheidungen treffen. Ich sollte immer wieder neu nach Gottes Willen fragen, mich davon prägen lassen. Ich sollte das, was andere mir, vielleicht wiederum über andere, erzählen, nicht einfach übernehmen. Fällt manchmal auch schwer, nachdem. Paulus spricht im 1. Thessalonicher Brief die Christen in dieser Gemeinde in Thessaloniki an. Er fordert sie heraus. Er schreibt, was jetzt? Jawohl. Jetzt noch etwas anderes, Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck, macht darin weiter Fortschritte. In diesem Text geht es um unser Leben mit Gott. Paulus betont, dass wir nicht stehen bleiben sollen. Keine Beziehung kann bestehen bleiben, wenn man aufhört, nicht mehr wirklich miteinander lebt, leben kann. Geht voran, bleibt nicht an dem bereits erreichten Punkt stehen, fordert Paulus die Christen der Stadt Thessaloniki auf. Damit auch uns. Ich glaube, in dieser Gefahr stehen wir heute auch. Manchen scheint es zu reichen, wenn sie sagen können, ich glaube an Jesus. Die Sünden sind vergeben. Ich bin sogar richtig getauft und gehöre zur Gemeinde. Alles ist gut. Nein, nichts ist gut. Ihr sollt Fortschritte machen. Leben mit Jesus beginnt an einem Punkt, häufig auch mit einem Prozess, an dem wir beginnen, Jesus zu vertrauen. Aber dieses Vertrauen darf keine punktuelle Sache sein. Beziehung bedeutet Leben, Veränderung. Vertrauen in einer Beziehung ist etwas, was Tag für Tag gelebt werden muss. Manchen Menschen geht es vielleicht wie meiner lieben Frau und mir, dass man dann, wenn man Rentner wird, merkt, hey, das ist ja doch ein bisschen anders, wenn jetzt immer beide zu Hause sind oder zumindest am selben Ort sind. Natürlich verlassen wir auch schon mal das Haus. Aber es ist immer eine Herausforderung. Dinge verändern sich und da üben wir noch dran seit 2 Jahren. Meistens hat es noch halbwegs geklappt. So ist auch der Aufruf zum Prüfen ein Aufruf, Fortschritte zu machen. Ein Aufruf, nicht nur die eigene Sichtweise zu pflegen, sondern von anderen zu lernen, eigenes Denken zu hinterfragen. Renate Karnstein, die diese Grafik von der anderen Frau, der Name ist gerade bei mir futsch, geschrieben hat, schreibt auch, die bunten Edelsteine können Unterschiedliches bedeuten. Die einen vergeltet nicht mit gleicher Münze, wenn ihr meint, dass euch jemand schaden will. Wagt den ersten Schritt aus dem zerstörerischen Teufelskreis. Andere wiederum, segnet auch die, die euch Steine in den Weg legen und gönnt ihnen gut. Wieder andere, Christsein heißt nicht, alles schwarz zu malen und zu sehen. Dann sind da noch die für das Gebet. Es gibt nichts, was ihr nicht vor Gott bringen dürft. jederzeit, Tag und Nacht. Zuletzt noch, nehmt wahr, dass ihr Beschenke seid und nicht Beschenkte seid und nicht zu kurz kommt. Warum lässt es sich so viel leichter über Mängel als über Gutes reden? Warum setzt sich Negatives eher fest als Positives? Vielleicht finden wir den Aufruf, dankbar zu sein, deswegen so oft in der Bibel. Gemeinde im Neuen Testament, Zeit von Thessaloniki, von dem Brief des Paulus, gehört ja noch in diese Zeit hinein. Gemeinde im Neuen Testament war ein ziemlich bunter Haufen. Insbesondere in Städten wie Rom und Korinth kamen Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern, Kulturen und sozialen Schichten zusammen. Und natürlich kam es da auch zu Spannungen. Es ist nicht so, Leute sagen, ach, wir müssen doch wieder werden wie die Urgemeinde. Ich bin einer von denen, die dann sagen würden, lieber nicht. Wenn man das liest, was da im Neuen Testament geschildert wird über die Urgemeinde, merkt man, das war absolut nicht perfekt. Aber das Neue Testament erklärt uns immer wieder, dass wir zusammengehören. Da heißt es zum Beispiel in 1. Korinther 12, Vers 13, wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören darum durch die Taufe zu dem einen Leib Christi. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt. Und er fordert uns auf, auch dementsprechend miteinander umzugehen. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Und das kann man ja gleich nach dem Gottesdienst üben. Und in Kolosser 3, Vers 12 lesen wir, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Christliche Gemeinde wird eingeladen zu lernen, in aller Verschiedenheit miteinander zu leben. Nicht da ist ein Problem, wo jemand anders ist oder anders denkt, wo jemandem möglicherweise etwas vorzuwerfen ist, sondern da, wo sich jemand der Verantwortung in der Gemeinschaft entzieht. Deswegen müssen Spannungen in der Gemeinschaft geregelt werden. Und da gab es von Anfang an Spannungen. Da gab es irgendwas stimmt hier nicht. Ne? So. Waren die alle nicht zu sehen? Das ist ja schlecht. So. Ein sehr interessanter Text ist hier das 14. Kapitel des Römerbriefes. Paulus spricht etliche Spannungen in den römischen Gemeinden an. So gab es Christen, die meinten, wir dürfen alles essen. Man hat manchmal den Eindruck, das sind da alte Sachen, aber heute wieder aktuell. Wir dürfen alles essen. Braucht kein Veganer zu sein und so weiter und so weiter. Und das will ich jetzt heute mit euch nicht besprechen. Ich bin kein Veganer, aber naja, in der Familie haben wir viele. Gab es Christen eben, die meinen, alles essen zu dürfen, nur war Fleisch oder aber Fleisch von Tieren, kultisch geschlachtet worden waren. Götzenopferfleisch. Da gab es natürlich Christen, die nur vegetarisch aßen, weil sie nichts mit dem Götzendienst zu tun haben wollten. Sie wussten, das Fleisch, das ich in Rom auf dem Markt kaufe, wurde vorher Götzen geweiht. Damit will ich nichts zu tun haben. Vielleicht auch, das sage ich als jemand, der so das dieses Jahrhundert und das letzte erlebt hat und was da Christen so alles sagen, vielleicht auch solche, die meinten, kriegen wir ja eine okkulte Belastung, wenn wir das Fleisch essen. Wir gehen nun gerne hin und wollen wissen, was ist richtig und was ist falsch. Das kann doch eigentlich, dachten wohl viele, nur schwarz und weiß geben. Paulus sieht das anders. Er schreibt, jetzt will ich mich nochmal vergewissern, ja, er schreibt, der eine ist zum Beispiel davon überzeugt, alles essen zu dürfen. Der andere, der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, isst nur pflanzliche Kost. Wer alles isst, darf den nicht verachten, der nicht alles isst. Wer nicht alles isst, darf den nicht verurteilen, der alles isst. Gott hat ihn doch genau so angenommen wie dich. Wenn du ihn verurteilst, ist es, wie wenn du dich zum Richter über jemanden machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmaßt? Ob jemand mit seinem Tun bestehen kann oder aber nicht besteht, das zu beurteilen, ist einzig und allein Sache seines Herrn, dem er verantwortlich ist. Und er wird bestehen, denn es steht in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Da gab es auch manche, die einen Unterschied zwischen heiligen und gewöhnlichen Tagen machten. Vermutlich waren es Judenchristen, die das aus ihrer Tradition heraus so kannten. Andere sahen das anders. Paulus meint, wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Ich glaube, dass manchmal mir und manchmal vielleicht auch anderen das ein Satz ist, der sich schwer tut. Jeder soll mit voller Überzeugung zu dem stehen, was er für richtig hält. Das geht doch nicht. Da gibt es doch Menschen, die stehen zu dem, was sie für richtig halten, aber das ist was anderes, als ich für richtig halte. Offensichtlich ist Paulus der Überzeugung, damit müsst ihr leben können. Wenn du dich daher in einer Frage, die das Essen betrifft, so verhältst, dass dein Bruder oder deine Schwester in innere Not geraten, dann ist dein Verhalten nicht mehr von der Liebe bestimmt. Christus ist doch auch für sie gestorben. Stürze sie nicht durch das, was du isst, ins Verderben. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Zerstöre nicht das Werk Gottes wegen einer Frage, die das Essen betrifft. Zwar ist vor Gott alles rein, verwerflich ist es jedoch, wenn jemand durch das, was er isst, einen anderen zu Fall bringt. Deshalb ist es am besten, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und vermeidest auch sonst alles, was deinen Bruder oder deine Schwester zu Fall bringt. Paulus nennt als Prinzip, wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist, was ihm im Glauben weiterhilft. Vielleicht fällt den Ängstlichen unter uns hier auf, dass die anderen hier als die Starken im Glauben bezeichnen. Aber genau hier sollte nun keine Auseinandersetzung geführt werden, sondern Rücksichtnahme auf den anderen als Prinzip gelebt werden. Kürzlich habe ich einmal einen Text aus dem Galaterbrief behandelt, in dem Paulus die Schwäche der jungen Christen in Galatien wahrnahm, die durch erfahrenere Christen in die Gefahr gebracht wurden, in die Gesetze des Alten Testamentes zu verfallen, weil ihnen erzählt wurde, das sei für Christen nötig, um das Heil zu erlangen. Solche Sachen finden wir häufig im Neuen Testament. Es gibt je nach Situation immer zwei Seiten. Für Paulus war nicht die Durchsetzung der eigentlich richtigen, in diesem Falle freieren Sichtweise das Wesentliche, sondern der rücksichtsvolle, liebevolle Umgang miteinander. Da gibt es keine pauschale Regelung. Wir waren früher oft auf der Mittelmeerinsel Korsika. Es gibt da kaum christliche Gemeinden, wenn sind sie in der Regel ziemlich klein. Und wir hatten mit einer Gemeinde an der Ostküste zu tun, eine sehr kleine Gemeinde, die auch dort sehr einsam als christliche Gemeinde waren. Irgendwann tauchte auf dieser Insel auch ein baptistischer Missionar aus den USA auf, der dort Gemeinde gründen wollte. Die haben sich gefreut, hey, da ist ja noch einer, auch noch an der gleichen Küste der Insel, da können wir uns doch zusammentun. Und das haben sie auch gemacht, über eine ganze Zeit hinweg. Allerdings haben sie in dieser Zeit dann auch erlebt, dass dieser amerikanische Missionar so seine ganz speziellen Sichtweisen hatten. Ich will jetzt gar nicht über meine Erfahrungen mit manchen, nicht mit allen amerikanischen Christen sprechen, aber der war ein bisschen kompliziert. Vor allen Dingen stellten sie fest, der nörgelt an unseren Kindern herum, deren Kleidung und anderen Sachen. Sie merkten, das geht irgendwo nicht gut. So haben sie dann auf der einen Seite versucht, miteinander zu leben und zu akzeptieren, dass da einer war, der anders dachte, und der war auch noch ausgebildeter Pastor, und beschlossen dann einfach, jetzt müssen wir uns dann leider doch wieder trennen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich kannte die Familie und ich kannte auch den amerikanischen Pastor. Ich hatte mit ihm auch so meine Erfahrungen gemacht mit der Zeit. Aber sie haben beschlossen, nein, hier können wir einander respektieren, hier können wir füreinander beten, aber das Miteinander arbeiten, das braucht. Prüft alles, behandelt das Gute, so hatte Paulus geschrieben. Nehmt alles wahr, lasst das, was andere denken und tun, an euch heran. Davon kann man sehr bereichert werden. Freut euch über Vielfalt. Habt keine Berührungsängste. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Dieses Jahr in der Jahreslosung, im letzten Jahr. Und so fordert er uns auf, einzulassen auf das, was uns im anderen begegnet. Ich muss zurückblickend auf mein 68, wie viele Jahre bin ich? Ja, 68 Jahre Alter. In dieser Zeit habe ich sehr, sehr viele, sehr, sehr unterschiedliche Christen kennengelernt. Und ich weiß, es gab auch in meinem Leben eine Zeit, wo ich wahrscheinlich von anderen auch belächelt wurde. Oder sie waren stinksauer auf mich oder was auch immer. Ich habe lernen dürfen, was Ambiguitätstoleranz ist. Das Wort habe ich mal bei irgendeiner Jahrestagung unseres Bundes kennengelernt. Ich habe gelernt, ja, das heißt, ich darf auch da weiterdenken und akzeptieren und andere lieb haben. Und ich merke, wir unterscheiden uns in manchen Gedanken. Ich habe gelernt, auch zu akzeptieren, wenn andere einen anderen Weg eingeschlagen haben als ich, anders denken als ich. Manchmal passiert so etwas ja sogar in der Ehe. Ähnlichen Aber Gott möchte, dass wir voneinander lernen und lernen, den anderen wert zu schätzen, auch wenn er anders macht und anders denkt, als man selber das tut. Das begegnet mir allerdings auch noch mit 68 Jahren. Ich lernen muss, andere wert zu schätzen, anders denken, das Leben, die andere Dinge für wichtig halten, die ich für nicht wichtig halte. Doch Christen sind und mit Jesus leben und wahrscheinlich in ihrem Leben auch eine ganze Menge Dinge und eine ganze Menge Menschen bewegt haben. So ist diese Jahreslosung für uns eine Herausforderung zu prüfen, uns mit dem auseinanderzusetzen, was der andere sagt und denkt. Das ist ja manchmal auch das Problem, dass wir gar nicht bereit sind, uns mit Andersdenkenden auseinanderzusetzen, mal zu hören, was sie denken. Ich habe auch viel dadurch gelernt, das ist immer noch eine Aufgabe, die ich in unserer Region habe, in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen mit ganz anderen Menschen zusammen bin. Sind welche dabei, die sind katholisch. Ich erinnere mich daran, wie ich an einer Bibelschule im Westerwald unterrichtet habe, auch über Konfessionskunde. Es liegt Jahre zurück und die Menschen, die damals da waren, haben sich auch verändert. Aber ich erinnere mich daran, dass jedes Mal, wenn ich über Konfessionen, christliche Kirchen und Gemeinden geredet habe, sich irgendjemand meldete. Das waren dann meistens so die Neuen, die gerade gekommen waren. sich irgendjemand meldete und sagte, aber katholische Kirche, das ist doch eine Sekte. Und jedes Jahr dieselbe Diskussion, die ich dann zu führen hatte. Überzeugt habe ich vielleicht den einen oder anderen, aber ich weiß hundertprozentig manche nie. Die denken da. Aber ich habe in dieser gemeinsamen Arbeit in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, neben katholisch natürlich die evangelischen Kirchen, koptisch-orthodoxe Kirche, die griechisch-orthodoxe Kirche, die neuapostolische Kirche, die jetzt seit kurzem auch Vollmitglied der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen ist, beziehungsweise es bald wird. Deutschlandweit ist es schon, nur im Südwesten noch nicht. All diese Menschen habe ich kennenlernen dürfen und ich weiß heute, das hat mein Leben bereichert. Ich habe verstanden, wie sehr auch Menschen, die ja andere Wege einschlagen, andere Theologien vertreten, Menschen sind, die wirklich mit Jesus Christus leben und voneinander lernen. Ich erinnere mich daran, wie in irgendeiner Diskussion es dazu kam, dass Menschen erzählten, welche Schwierigkeiten sie mit einer bestimmten Gruppierung oder mit bestimmten Themen hatten. Und es wurde hin und her diskutiert, wie man das machen kann und was richtig ist und so weiter. Und da saß der damals noch nicht in der ACK Mitglied seiende Vertreter der Neuapostolischen Kirche dabei und wurde dann gefragt, wie würdet ihr das denn machen, wenn ihr in so einer Situation seid? Och, sagte er, wir würden beten. Auf die Idee war in dieser Debatte noch keiner gekommen. Aber sie war ja eigentlich gut, denke ich jetzt persönlich. Natürlich kann da auch anderes zusammenkommen. Wir dürfen prüfen. Dieses Jahr ist eine Herausforderung für uns, weil man diese Jahreslosung wahrscheinlich immer wieder mal irgendwo auftauchen sieht. Wir sollen sogar prüfen, was gut ist, was richtig ist. Das sollen wir behalten. Wir müssen nicht alles übernehmen. Wir müssen nicht alles behalten, aber wir sollten uns das anschauen, auch was andere tun und sagen und denken. Auch im Miteinander in der Gemeinde, beim Kaffee trinken oder wo auch immer wir uns begegnen. Vielleicht begegnen wir uns gleich noch. Wir werden wahrscheinlich auch noch ein paar Minuten hier bleiben und abwarten, bis die Straßen auch auf der anderen Rheinseite wieder richtig gut befahrbar sind. Amen.